Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Alltag. Du gibst klare Anweisungen, doch dein Team jammert und nichts passiert. Woran scheiterst du in so einem Moment? Was ist das Missverständnis hinter dem Wunsch nach mehr Überzeugungskraft? Heute geht's um die stille Macht überzeugender Führung. Und warum deine stärkste Überzeugungskraft nicht in deinen Worten liegt, sondern in deinem Zuhören. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Überzeugungskraft stärken. Überzeugung im Einzelgespräch, im Verkauf, aber auch Überzeugung innerhalb deines Unternehmens. Wenn du eine Führungskraft bist, du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die machen vielleicht nicht genau das, was du dir von ihnen wünschst. Woran könnte das scheitern? Was sind Systeme, die funktionieren? Und vielleicht liegt ja auch mancher Hund begraben, der in dir stattfindet. Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns heute dem Thema widmen, wie Überzeugung funktioniert, Überzeugen funktioniert, überzeugend kommunizieren funktioniert, aber eben vor allem auch, wie Führung funktionieren kann und Führungskraft sich zeigen kann in eigenem Verhalten, in Teams, mit Mitarbeitern und eben in der Interaktion und im Aufbau von Systemen, die dazu einladen, mitarbeiten zu wollen. Und das schauen wir uns heute an. Erstmal ein herzliches Servus in deine Richtung, lieber Arno. Grüß dich.
Ja, grüß dich, Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ein riesiges Thema,
das wir heute aufmachen. Wir einen Podcast dazu machen, nicht nur eine Episode. Ja?
Könnte man ja sagen, willkommen zu unserer nächsten siebenstündigen Episode, in der wir erschöpfend über dieses Thema sprechen. Ja? Ganz genau. Ja, es ist ein unglaublich spannendes Thema. Insofern betrifft es mich auch gerade persönlich, also macht mich neugierig und finde es spannend, heute mit dir und mit euch da draußen uns zu unterhalten, weil ich gerade so ein interessantes kleines Erlebnis hatte im Rahmen eines Webinars eines Kollegen, bei dem ich teilnahm und eine Führungskraft, die Teil dieses Webinars war, eine sehr, sehr strukturierte Dame, sich auch bereit erklärt hat, kurz um mal zu schildern, was sie gerade bewegt. Ging es um Vertrieb, um die Frage, wo juckt gerade, wo zwickt's, was sind Themen, die in so einer Stunde, in so einem Webinar besprochen werden könnten. Und sie hat gemeint, es nervt sie unglaublich und das ist etwas, womit sie sich gerade beschäftigt, dass in ihrem Team zu viel gejammert wird. Sie hätte ein kleines Team und so aus ihrem ganzen Auftreten war klar ersichtlich, dass sie hochstrukturiert ist, dass sie klare Aussagen trifft. Und sie hat es auch so geschildert. Und da steckt schon etwas drinnen, was sie nervt, hat sie erzählt, dass sie immer wieder sich aufgefordert sieht, ihrem Vertriebsmitarbeiter, ihrer Vertriebsmitarbeiterin zu sagen, so, jetzt hör mal, also sag nicht, wenn das wäre, dann würde ich, sondern lass das Wenn weg und tu dieses, mach jenes, tu doch. So, ja. Und ich habe offensichtlich geschmunzelt. Du weißt, in so Webinaren sieht man sich. Ich konnte mir das Schmunzeln nicht verkneifen. Es war eine interessante Diskussion. Und ich habe mir gedacht, das lohnt doch, dass wir heute mal drauf schauen. Was passiert da eigentlich? Wo sind die Fehler begraben? Welche Lösungsansätze gibt's? Und was passiert eigentlich, wenn du dich als Führungskraft heute, wenn du damit konfrontiert bist, dass du ein Team hast, das jammert und das, der Oliver Theissen, ich werde ihn gerne verlinken mit der Vertriebsakademie, der heute das Webinar angeboten hat, hat das auch so schön beschrieben, wenn das große es müsste dieses und es müsste dieses sein, damit dann das und jenes passieren kann, damit ich dieses tun kann. Und wenn das passiert, ja dann kann da, wenn das große S im Raum steht, was da eigentlich schief läuft und welche Lösungsangebote es gibt.
Der erste Gedanke, der mir dabei kommt, ist tatsächlich ein Metaprogramm-Dismatch. Also für die, die jetzt nicht wissen, worüber ich spreche, es gibt im NLP,
es gibt die Sprechblase auf, wenn
man drauf. Es gibt im NLP tatsächlich unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale, Strukturen. Und da ist einer davon, nennt sich Metaprogramme. Und das ist unterschiedlich, wie der Mensch in sich im Gehirn organisiert ist. Und einer von diesen ist tatsächlich proaktiv, reaktiv. Und die Dame scheint sehr proaktiv zu sein. Das heißt, wenn sie was will, dann packt sie es an und tut's. Und aber ganz viele Menschen, der Großteil, ist eher reaktiv. Also der beschwert sich drüber, der sagt, was alles nicht geht, und der macht nur, wenn sich die Notwendigkeit ganz dringlich ergibt. Ja? Also also sie mit ihrer Proaktivität erwartet, alle anderen Menschen hätten auch proaktiv zu sein, und deshalb befiehlt sie das denen dann. Aber für die ist das natürlich nicht entsprechend ihrer Denkstruktur, weil sie aus irgendwelchen Gründen anders geprägt worden sind. Das wäre mal für mich ein Aspekt, der schon da ein Mismatch zeigt, also dass da einfach das irgendwie nicht zusammenpasst, weil, ich meine, wenn sie das so und solche Menschen haben will, dann hat sie auch das falsche Team wahrscheinlich, weil von dem her einmal, ja. Aber es gibt ja noch weitere Aspekte, die wir heute anschauen wollen. Ja,
also und ich denke jetzt in so einer Situation, du hast jetzt eine Teamleiterin und du hast oder eine Führungskraft und du hast so ein kleines Vertriebsteam. Das ist ja jetzt mal da. Also ein Weg wäre jetzt, wir tauschen das Vertriebsteam aus, lassen aber die Führungskraft. Was wird dann passieren? Also ich würde jetzt mal behaupten, es wird sich nicht wahnsinnig viel verändern. Weil das ist sozusagen ein Spielzug im System, durch den sich nicht alles regelt. Denn wir reden ja über Kommunikation, und Kommunikation heißt immer, da interagieren Menschen miteinander. Und systemisch gesehen heißt es, du ziehst irgendwo an einer Ecke und an der anderen Ecke bewegt sich etwas dadurch. Und das ist ja ein ewiges Spiel. Wenn du nicht mal bereit bist, die Treppe raufzugehen und vom Aussichtsbalkon auf die Situation hinunterzuschauen, in der du dich dann aber auch selbst mitbefindest. Also das heißt, der erste Schritt hat diese Dame ja offensichtlich gemacht, weil sie mit ihrem Thema, das sie gerade bewegt, in so eine Runde hineingegangen ist. Ist ja eine Möglichkeit, sich auszutauschen und mal überhaupt
fast eine Art Mastermind, ja.
Mastermind, ja genau. Einfach auch darüber zu sprechen, um sich sprechend überhaupt im Klaren darüber zu sein, was bewegt mich da. Weil wenn man es nur denkt, du weißt, so funktioniert das Gehirn nicht, denken allein genügt nicht, sich selbst gegenüber
Dingen auszusprechen. Denkt. Deswegen
man denkt der Hund. Ja, so ist es. Ja. Also sich selbst gegenüber Dinge auszusprechen und dabei sogar noch Gesprächspartner zu haben, kann sehr hilfreich sein, wäre der erste Schritt.
Naja, zum Beispiel kann man sich ja den lieben Arno Fischbacher buchen. Du bist ja auch einer, ohne Witz. Ich meine, natürlich, wenn jetzt eine Führungskraft zuhört und sagt, ja, ich habe auch so ein Problem mit meinen Mitarbeitern, aber ich habe niemanden, der mir hilft, dann sage ich, ja, Arno Fischbacher wäre so einer, der Feedback geben kann.
Ich werde dir nicht dagegen reden, Andreas, keine Frage. Lass uns aber vielleicht zuerst mal schauen, was sind denn Denkmöglichkeiten oder was sind denn überhaupt mal, was beobachten wir da denn eigentlich?
Wenn wir von draußen nochmal auf der Metaposition,
gehen und draufschauen. Ja, draufschauen. Weil wenn du auch als Führungskraft, wenn du dich jetzt reflektierst, das heißt ja, du bringst schon mal die Bereitschaft mit, auf den Aussichtsbalkon zu gehen und du bringst die Bereitschaft mit, auch dich mit zu beobachten. Nicht nur die anderen, sondern dich und die anderen und die Verstrickungen, die sich da ergeben, zu beobachten. Ja. Beobachten heißt, du schaust jetzt hin, aber wie das halt so ist mit dem Sehen und mit dem Hören, mit dem Wahrnehmen, erkennen tust du Dinge nur, wenn du sie kennst. Das heißt, jetzt braucht es mehr als hinschauen, sondern jetzt braucht es Modellbildung.
Genau.
Ja, also jetzt brauchen wir irgendeinen Anhaltspunkt, jetzt brauchen wir Leitlinien, worauf genau schauen wir jetzt, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit?
Wir sprechen ja immer von Patterns auch, also von Mustern.
Von Mustern, ganz genau.
Genau, Schablonen, die man drauflegen kann, ja.
So ist es. Im konkreten Fall, also du hast schon mal was angeboten, also sie als Führungskraft ist, das ist nicht verwunderlich, sehr aktiv, proaktiv, das heißt, sie sieht was. Sie sagt, passt's oder passt's nicht. Wenn es nicht passt, muss geändert werden. Also ganz klar, da gibt's kein Nachdenken und kein sich Ausreden auf, was wäre wenn, sondern dann muss man es halt tun. Okay, die anderen sind anders gestrickt. Aber aus dieser proaktiven Situation heraus entsteht dann oft das Verlangen, die anderen müssten sich ändern. Hm. Und jetzt haben wir dieses, ihr müsst doch, du solltest doch. Und jetzt steckt in der Kommunikation der Appell, könnte man sagen, dahinter, der immerwährende Appell, tu bitte dieses, tu doch dieses, mach's doch so. Haben wir eh schon drüber gesprochen, muss ich dich nochmal dazu. Das ist so wie in der Kindererziehung, wenn man immer mit diesem Appell kommt, mach so, schau, das haben wir eh schon besprochen, jetzt mach's doch richtig. Und dann wirst du das erzeugen, worüber wir in unserem Podcast schon immer wieder mal sprechen. Du erzielst Reaktanz. Du erzeugst Blindwiderstand.
Ich bin, weil du das Bild schon aufgeworfen hast, mit Kindererziehung auch im Kindergarten gelandet. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ja lernen, auch im Schulsystem Autoritäten zu gehorchen und wenn irgendeine Frage ist oder wenn wir nicht klarkommen, die Autorität zu fragen, weil die weiß ja Bescheid, wie man sowas löst. Hm. Das ist ja, uns wird ja, also wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Schulsystem so orientiert, dass wir nicht, zumindest in dem Schulsystem, in dem du oder ich noch groß geworden sind, wir hoffen natürlich, dass das heute anders wird bald oder schon ist, dass wir gelernt haben, Hierarchie anzuerkennen und nach oben hin zu denken, der Höherstehende hat mehr Ahnung als ich. Und deswegen ich mit allen Problemen, die auch immer hochkommen, immer an die obere Instanz gehe, der Chef, die Chefin und ja. Also allein das ist ja schon eine Struktur innerhalb von einem System, wenn man sagt, okay, ich habe eine Struktur mit Chefin und drunter, allein das Wort drunter, sind dann ganz viele Mitarbeiterchen, so, um die sie sich zu kümmern hätte, so wie im Kindergarten, ja, und sie ist die Tante. Oder die Mami, ja, von den Kindern.
Das Bild mit dem Kindergarten oder mit der Mama, also mit diesen Erziehungssystemen, das gefällt mir da ganz gut. Denn sehr, sehr oft erlebe ich, dass im Innersten von Führungskräften oft so diese Mama oder dieser Papa steckt, mit dem Appell, tu doch dieses, sei doch aktiv im Vertrieb, füll doch deine Rolle gut aus, schau doch, dass du es besser machst, lern doch aus deinen Fehlern. Also wo der Appell dahinter steckt, das weiß im Grunde jeder und das weißt du, wenn du zuhörst, auch genauso aus deiner eigenen persönlichen Geschichte, was selten den gewünschten Effekt erzielt hat. Nachdem ja die Frage als Meta-Thema über dem Ganzen stand, wie entsteht Überzeugungskraft als Führungskraft, also wie schaffe ich es, dass ich die anderen überzeuge, da kann man nur sagen...
Es wäre ja Mitreise.
Ja, eben. Ja. Also da ist im Grunde schon das Verlangen, überzeugend zu wirken, heikel, weil in diesem Wunsch nach mehr Überzeugungskraft haben, steckt meist ein falsches Bild dahinter oder ein falsches Verständnis, wie Überzeugung in den anderen denn entstünde. Dass das so funktioniert, dass man per Überzeugungskraft die Überzeugung in andere hineinpflanzen kann von außen. Und das ist ein Modell, das erwiesenermaßen nicht funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, was sind die Alternativen? Also welche Möglichkeiten hätte denn die Dame in ihrem Team, jetzt mal fiktiv, sie ist nicht hier, wir können es mit ihr nicht besprechen, aber lass uns doch mal schauen, so als gedankliche Angebote für unsere Zuhörer, für euch da draußen, was sind denn so Betrachtungsmöglichkeiten? Wir waren ja gerade beim Blick aus dem Balkon, was kannst du beobachten? Also du kannst mal hinschauen, wie agierst du denn selbst? Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, ein Mitarbeiter, tut, also gerade im Vertrieb ist es heikel, es ist heute dank der ganzen Wirtschaftssituation in vielen Unternehmen plötzlich wieder besonders wichtig, aktiv in den Verkauf zu gehen, also zum Beispiel aktiv in die Akquise zu gehen.
Ja.
So. Dafür hat man im besten Fall sogar ein Akquise-Team. Im besten Fall sind die sogar explizit dafür da, dafür bezahlt.
Outbound, ja, so.
Ja, also Akquise in verschiedenster Form. Ja, okay. Und wenn du jetzt als Führungskraft siehst, dass das zögerlich funktioniert und dass so wie in diesem Fall immer wieder dieses Ja, wenn dieses, dann wäre das und es geht ja nicht, weil entsteht, dann achte mal, was ist in dir der Impuls, der entsteht. Da würde ich das erste Warnzeichen setzen, denn wenn, ich kann es gut verstehen, weil ich kenne den Impuls in mir selbst. Also ich als Führungskraft war da wahrscheinlich furchtbar, weil ich bin da genauso losgegangen mit Beispiel und das macht man so und schau.
Nicht unseren Podcast gehört.
Das kann man so machen. Ja. Damals habe ich unseren Podcast nicht gehört, das ist richtig.
Das hätte alles verändert, ich sag's dir.
Wenn du diesen Impuls in dir spürst, dann mach da eine kräftige Notiz. Und schau mal, wie agierst du eigentlich? Versuchst du mittels großer persönlicher Überzeugungskraft jemanden davon zu überzeugen, dass er dieses oder jenes doch tut? Und setzt du dort vielleicht dann Druck an?
Dann kommt meistens sowas, aber kannst du denn nicht sehen, dass? Und dann kommt sie mit ihrem Weltbild und sagt, was sie für richtig hält.
Mhm. Ja? Genau.
Meint, dass sie jetzt dass ihr Bild in ihn reinprojizieren könne.
Oder geht vielleicht, zwar auch ganz interessant, ein anderer Teilnehmer, eine offensichtlich sehr, sehr erfahrene ältere Führungskraft, hat gesagt, also er hat lange Zeit, war es ihm möglich, weil das Unternehmen noch nicht so groß war, dass er selbst auch vorbildlich gehandelt hat. Also dass er einfach selbst immer mal zeigen konnte, wie es geht und die anderen dadurch auch durch Nachahmung sozusagen. Also er hat wirklich als Vorbild gehandelt, walk the talk, tu das auch, wovon du sprichst sozusagen. Und das hat so lange funktioniert, solange das Unternehmen nicht so groß gewachsen ist, als es heute ist.
Deine Erfahrung als langjähriger Trainer, was ist die Gruppengröße, ab wann man eine weitere Instanz, also sowas wie mittleres Management, einziehen sollte? Weil ich habe einmal gehört, so diese Jesus-Geschichte, so die Aposteln, also die 12 schaffen wir noch, aber alles, was darüber hinausgeht, also wenn es dann 20, 30, 50, 100 Mitarbeiter sind, dann, wie du sagst, ist dieser direkte Connex immer schwieriger.
Im Training.
Siehst du da auch einen Zusammenhang mit Zahl, also mit der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Natürlich, natürlich. Also im Präsenztraining, in der Workshop, im klassischen Workshop-Setting ist so das Dutzend, die sind die 12 Teilnehmer, so die Hausnummer, die Daumenpeilung sozusagen, mit der man agiert. Allerdings ist die Gruppengröße im Training immer sehr, sehr abhängig von deiner Vorgehensweise, von der Art und Weise. Und es ist durchaus möglich, auch mit großen Gruppen zu arbeiten.
Ich meine, es ist nicht deine, im Training, sondern Frage, tatsächlich als Führungskraft.
Deine Frage hat sich jetzt auf die Teams bezogen.
Genau.
Du kannst dir die Frage ja so stellen, mit wie vielen Menschen kannst du als mittlere Führungskraft sozusagen, also als Teamleiter, mit wie vielen Menschen kannst du persönlich in Kontakt sein, sinnvoll und zweckmäßig, um die gemeinsamen Aufgaben bestmöglich zu erledigen? Und ich kann mir vorstellen, dass wir da nicht weit entfernt von diesem magischen Dutzend sind.
Die Apostel waren es, ja.
Also, da gibt es sicher keine absolute Ziffer. Ist immer eine Frage der Personaldecke und der Verfügbarkeit und so weiter.
Naja, ich meine, wir gehen ja in eine Richtung, dass wir sehr durchwegs unterschiedliche Mitarbeiterinnen haben werden, wenn es jetzt in Richtung Agents geht, dass dann vielleicht, weiß ich nicht, 12 Menschen hast und vielleicht noch 10 Agents oder so, KI-Agents. Ja, nein, ist ja tatsächlich so. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem einige, ich weiß nicht mal, wer es war, dieser von Nvidia, diesen Chef gehört, der gemeint hat, dass wir jetzt die letzte Generation an Führungskräften waren, die nur Menschen geführt haben. Ich bin überzeugt, dass dem so ist. Ich glaube, dass Agents, je komplexer die werden, dann auch wirklich komplexere Aufgaben in Unternehmen übernehmen können.
Ja, natürlich.
Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Frage. Ob das den Arbeitsmarkt jetzt gut oder schlecht tut, weiß ich auch nicht. Aber ich sage jetzt nur, es wird so sein.
Das kommt sehr auf die Tätigkeitsbereiche an.
Ja, logisch,
da ist sehr viel im Wandel.
Auch Verwaltungstätigkeiten zum Beispiel.
Ja. Ich würde gerne, Andreas, noch mal
eingeben.
Ich würde gerne noch einmal auf den Aussichtsbalkon gehen, und zwar auf den darüberliegenden. Ziehen wir mal eine zweite Balkonebene ein.
Okay.
Ja, auf der ersten Balkonebene stehst du als Führungskraft und schaust hinunter, wie du mit deinem Team kommunizierst. Mhm. So, und jetzt gehen wir noch mehr einen Stock höher und schauen mal, wie ist denn eigentlich das Führungsverständnis im Unternehmen? Und da kannst du im Grunde relativ klar zwei nebeneinander zwei sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen sehen. Du kannst über Controlling agieren, also im Grunde zahlengesteuert führen, was in sehr, sehr vielen, ich würde sagen, in den meisten Unternehmen heute, größeren Unternehmen heute passiert. Mhm. Das heißt, da gibt's Leadership by Objectives, dann werden die Zahlen vorgegeben, das wird nach unten durchdividiert, bis es auf der untersten Ebene angelangt und dann wird quartalsmäßig oder frag mich, in welchen Rhythmen werden dann Zahlen kontrolliert auch tatsächlich und überprüft. Und dann wird geschaut, wie man die Prozesse optimieren kann und dann wird quasi über das Zahlengerüst geführt. In der Praxis heißt es, da bist du dann relativ schnell dort, wo irgendwo eine Zahl nicht stimmt. Und dann ist die Frage, warum? Dann stellt sich sehr schnell die Frage, wer ist schuld und was ist passiert? Mhm. Warum stimmt die Zahl nicht? Und dann bist du wieder in so einer Situation, über die wir eigentlich heute sprechen. Wie schaut jetzt ein Gegenmodell aus? Der Oliver hat es heute als Guiding bezeichnet, als anderes Denk- oder Führungsmodell, dass du dir überlegst, wie gelingt es dir als Führungskraft, die einzelnen Menschen, Individuen in deinem Team, und jetzt sind wir wieder bei der Gruppengröße, so zu begleiten und so den, also über den Menschen und nicht über das zu gehen, was er oder sie tut, also nicht über die Zahlen zu gehen und zu ermöglichen, dass das Ergebnis erreicht werden kann.
Darf ich noch ein scherzhaftes Gegenmodell anbringen? Ich kann mich erinnern, die Vera Böckinbühl hat das immer wieder mal erwähnt, Management bei Champignons. Die Mitarbeiter immer im Dunkeln halten und wenn einer den Kopf raussteckt, sofort abhacken. Und
abhacken, abrasieren.
Management bei Champignons. Weil das war damals in den 90ern, da hat es ja Management bei. Da hat es ja 12 bei, unterschiedliche ja, oder 100 unterschiedliche Bücher gegeben, Management bei irgendwas. Ja,
ja,
da hat sie da Management bei Champignons draus gemacht. Ja,
ja, aber ich finde es ein tolles Bild, weil im Grunde dort, wo nur über Zahlen geführt wird, entsteht Angst im Unternehmen, es entsteht ein großer Fehlerdruck, also es ist ganz große Angst, Fehler zu machen. Es ist immer der Versuch, es richtig zu machen. Es wird ganz viel gelogen, mal gerade heraus. Es werden falsche Erklärungen gegeben, wenn was nicht funktioniert. Also das ist beobachtbar. Das Klima verändert sich, das Arbeitsklima. Und was heute auch mit den jüngeren Generationen nicht mehr so gut funktioniert, weil es gab vielleicht mal Zeiten, wo Menschen diesen Druck und diese unangenehme Lebens- und Arbeitssituation über eine längere Zeit ertragen haben. Die Zeitspanne verkürzt sich offensichtlich, das höre ich also aus sehr vielen Unternehmen, in denen ich tätig bin. Die jüngeren Generationen, die haben da eine ganz kurze Halbwertszeit, wenn irgendwas emotional nicht stimmt, und die sind einfach weg. Also die suchen nicht Ursachen und versuchen da durchzubeißen oder irgendwie dran zu bleiben, sondern da bist du dann mit sehr viel Recruiting beschäftigt.
Ja, ja, ich meine, in einer Welt von Arbeitskräftemangel, das haben sie halt natürlich auch einen längeren Hebel als in einer Welt, in der zu wenig Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Da ist natürlich, das hat es auch ein bisschen umgekehrt. Gell? Das kann man natürlich sagen, Generation Z oder so ist anders, ja, ist sie. Aber natürlich hat sie ja die Möglichkeit, so sein zu können. Ja? Weil sie Alternativen hat. Weil der hat ja, das ist wie beim Dating mit App, ja. Wenn du zum Dating, das finde ich ja so absurd, gell, wenn Leute dieses Tinder oder so verwenden, ja. Und dann sitzen sie schon beim Date, und wenn die Frau jetzt nicht, oder der Mann nicht perfekt, wenn er nicht mindestens all diese Punkte erfüllt, die man erwartet, mindestens 1,80 groß, mindestens so und so viel Muskeln, mindestens so viel Einkommen, wenn da ein Punkt nicht stimmt, dann weiß sie ja, sie hat in ihrer Mailbox schon 22 andere Männer, die aufs nächste Date warten. Und das ist das Schreckliche, weil so kann man ja nie einen Menschen kennenlernen oder nie rausfinden, ob der Match überhaupt, also die Übertragung natürlich ins Business, genau das Gleiche. Weil wenn jemand beim ersten Hiccup, beim ersten passt nicht, schon aus dem Unternehmen draußen bin, werde ich nie wissen, ob das nicht ein wahnsinnig toller Job gewesen wäre, vielleicht erfüllend toll alles, nur weil ich beim ersten kleinen Ding schon weg war. Und das glaube ich, das ist schon auch generationenabhängig so geworden auch, ja. Mag so sein. Das ist Durchhaltevermögen. Das ist, was jetzt natürlich auch nicht heißen soll, man soll da 30 Jahre bleiben, bis man...
Naja, es hat alles Vor- und Nachteile. Weißt du, also die Dropout-Quote mit Burnout und mit völlig ausgebrannten...
Ja, die Jobquote, wenn sie umfallen, macht halt nichts.
Also völlig ausgebrannten Führungskräften, die gelernt haben, sich durchzubeißen und gegen alle persönlichen...
Das ist auch nicht die Idee, aber irgendwas dazwischen wird sein.
Bedürfnissen, ja? Irgendwas dazwischen braucht es so offensichtlich. Mhm. Ja. Mir ist nur ein Gedanke insgesamt wichtig jetzt...
Naja, aber allein, Entschuldigung, ich fahre da nochmal ins Wort, weil das ist ja wieder der Punkt, wenn eine Führungskraft jetzt zuhört und so ein Problem hat und dann bin ich ja wieder, ich verkaufe jetzt wieder dein Coaching, gell? Dann ist es ja tatsächlich so, dass wenn du oder irgendein anderer Coach, aber ich sage jetzt du, weil du den Podcast mit mir machst, ja, dieser Führungskraft zeigst, dass sie vielleicht unglaublich viel Energie verpulvert und das nie zu einem Ergebnis führt, weil sie es falsch macht auf Deutsch oder weil sie nicht auf ihre eigenen Muster achtet, dann kommt die ja erst gar nicht in dieses Burnout. Also es kostet ja unvorstellbar viel Energie, diese Pseudo-Überzeugungskraft aufbauen zu wollen und auf Teufel komm raus und einfach am falschen Weg zu sein. Also volle Kraft voraus, aber in die falsche Richtung. Deswegen ist so ein Investment in so ein Coaching nix. Ist am Ende so, weil viele halt dann davor zurückschrecken, das kostet ein paar hundert Euro, denke ich immer, ja, aber denkt da, wie viel Jahre es dich kostet, Lebensjahre vielleicht sogar, wenn du in die falsche Richtung rennst.
Ja, es ist, glaube ich, auch das Mühsal, das entsteht in der Kommunikation. Also das hat heute aus dieser sehr eloquenten, hochstrukturierten Dame gesprochen. So ein bestimmtes Mühsal, das damit verbunden ist, immer wieder von vorne anzufangen in der Diskussion.
Aber nur mehr frustrieren. Ganz viel schlechte Hormone, das ist auch schlecht für die Haut und dann wird sie dicker und alles. Also der ganze Körper leidet darunter auch. Also es hat eigentlich nichts. Und daheim nimmt sie es dann mit und ist bei ihrem Partner oder Partnerin dann genauso wieder böse, weil der ganze Arbeitsalltag scheiße war. Also das hat ja Folgeeffekte. Das hat ja alles, hat das Welleneffekte.
Ich meine, die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, was wäre aber jetzt auch für die heutige Episode vielleicht noch dieser eine kleine Schlüssel, den man mitnehmen kann.
Arno-Fischbacher.com.
Andreas! Schau, denkst du mal ganz praktisch. Ich denk mal so. Der Gedanke, den ich heute auch in diesem kurzen Webinar am Nachmittag ausgesprochen hatte, war Zuhören als Schlüssel. Ja. Das ist so, das kann man jetzt so als Metapher sehen. Mhm. Aber ganz praktisch gesehen,
hinhören.
Immer dann, wenn du überzeugend wirken willst, ist der größte Trugschluss zu glauben, das geht, indem du sprichst. Andere überzeugen geht nicht, indem du deine Überzeugung auf andere hinüberstülpen willst. So entsteht keine Überzeugungskraft, sondern es braucht die Bereitschaft auf der anderen Seite, sich überhaupt mit einem Thema zu beschäftigen. Es muss eine Tür geöffnet sein auf der anderen Seite und die verschließt sich sofort, wenn du wieder frontal mit Überzeugungskraft dorthin drückst. Also der allererste Schritt ist zuhören. Und damit du gut zuhören kannst, musst du in dir die Bereitschaft öffnen, den anderen überhaupt zuzuhören. Und aus dem heraus ist auch ganz klar, was veranlasst Menschen zum Sprechen? Naja, du musst die zum Sprechen einladen. Mhm. Und die Sommerepisode, die gerade in der letzten Episode wir wiederholt haben, weil es eine der meistgehörten Episoden des Podcasts ist, die beschäftigt sich mit Frageturbos. Also das ist eine von mehreren Episoden, in denen wir beide uns darüber unterhalten, wie das Stellen von klugen Fragen funktioniert. Nämlich solche Fragen, die nicht andere Menschen verprellen und den Zeigefinger heben, weil man sagt, warum hast du jetzt dieses so gemacht und warum machst du es nicht so, sondern dass du wirklich eine ganz neugierige, offene Frage an den anderen stellst, der ihn oder sie einlädt, über sich und über ein Thema nachzudenken und dann hörst du zu und lässt aus dem heraus ein Gespräch entstehen.
man kann ja auch aus der digitalen Welt auch lernen an der Stelle. Warum sind denn Instagram, Facebook, Google so gut, uns mit Werbung zu versorgen, die, wo wir dann denken, oh, das ist echt ein gutes Produkt, das interessiert mich tatsächlich, weil sie zuhören. Mhm. Also sie sammeln Daten bis zum Vergasen. Also sie sammeln, interessieren sich für genau, was uns interessiert, interessieren sich für unsere Denkstrukturen, versuchen uns zu verstehen und dann erst kommen sie mit dem Angebot, das sie dir aufgrund deiner Interessen, aufgrund deiner Gedankengänge unterbreiten. Und das im Prinzip in ein Gespräch oder in eine Offline-Situation auch mitzunehmen, den Gedanken, das, was die machen, ist eigentlich Zuhören.
Zuhören, ja.
Das mag man jetzt nicht mögen vielleicht, von wegen Datenschutz und so, aber an der Stelle kann man es übertragen einfach. Ja.
Blendend übertragen. Ja. Also wenn du als Führungskraft ein jammerndes Team hast, dann fass dich zuallererst mal in die eigene Nase. Also was sind so Empfehlungen? Die erste Empfehlung ist mal zu schauen, in welchen Situationen entsteht dieses Klagen über Umstände, diese Ausflüchte. Was ist dein Beitrag dazu in der jeweiligen Situation? Und was könnte ein allererster Schritt sein, der dir erlaubt, mal hinzuhören und den anderen mal zu zeigen, dass du das, was hier irgendwo als Hemmnis ja ist, dass du bereit bist, das wahrzunehmen? Es ist ja meistens das Thema hinter dem Thema. Also wenn sich jemand über etwas beklagt, was ihn daran hindert, etwas zu tun, es liegt ja irgendetwas dahinter. Aber wenn du auf den Vordergrund losgehst, wirst du nie erfahren, was dahinter ist. Mhm. Und erst wenn du dort zugehört hast und dann aus dem heraus ein Gespräch, also einen Prozess initiierst und lenkend oder führend, begleitend wirksam wirst, dann wird dir gelingen, den anderen Menschen in eigenen Schritten zu dem hin zu bewegen, wo du dann die Leistungskraft haben willst.
Ja, und es ist tatsächlich, kostet weniger Energie. Es ist energiesparend. Am Anfang wirkt dieses ganze Prozedere, das wir jetzt da geschildert haben oder du geschildert hast, na, das ist so aufwendig und so, ich mache ihnen lieber Befehle, dann sollen die das machen. Ja. Aber das ist ein Kampf. Und das, was du sagst, das ist tatsächlich etwas auf Schiene bringen. Mhm. Mhm. Und in die richtige Richtung.
So entstehen auch lustvolle Prozesse, bei denen du als Führungskraft ganz andere Achtung erfährst, aus deiner Elternrolle sozusagen aussteigen kannst. Und in dem Moment verwandeln sich die anderen, die vorher auch die unartigen Kinder waren, die du reglementiert hast, in Erwachsene, mit denen du auf Augenhöhe über Lösungsansätze sprechen willst. Dass es dann Kontinuität braucht, um diesen Prozess zu begleiten, das ist ein anderes Thema, aber das versteht sich im Grunde, ja, nehme ich an, für dich von selbst.
Was ich hoffentlich auch von selbst versteht, ist, dass wenn du bis jetzt zugehört hast, uns gerne auf Apple Podcast oder auf Spotify eine Bewertung hinterlässt. Das freut nicht nur uns, sondern auch hilft es all den anderen, die vielleicht bisher noch nicht uns entdeckt hatten, uns dann zu entdecken und so noch mehrere, noch viele tollere Episoden für dich bereitstellen. Dass wir das dann machen. Das war jetzt nicht deutsch, aber in jedem Fall bitte bewerten, danke.
Ja, und wenn du heute zugehört hast und sagst, okay, also ich bin jetzt vielleicht nicht in der Situation, die wir heute geschildert haben, sondern in einer ähnlichen Situation. Ich habe es auch mit jammernden Mitarbeitern, mit jammernden Kunden oder mit sich Beklagenden, ich weiß nicht wer, zu tun. Und du denkst dir, okay, es könnte etwas können, sich das mal genauer anzuschauen, dann bitte ich dir gerne an, lass uns drüber reden, hol dir schau auf meinen Espresso-Kalender arno-fischbacher.com/espresso. Sprechen wir darüber. Ich stelle mein Know-how und meine Zeit und mein Denken gerne zur Verfügung. Lass uns eine Viertelstunde miteinander reden und schauen, ob es einen Denkansatz gibt, den ich beisteuern kann oder der uns gemeinsam im Gespräch zu einer Lösung für dich führt. Würde mich sehr freuen, dich zu hören. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch ein salbungsvolles Schlusswort. Möge deine Überzeugungskraft und vor allem die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.